Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Herzlich willkommen beim Büchermarkt. Am Mikrofon begrüßt Sie Angela Gutzeit. Jean Amery, Ingeborg Bachmann, Uwe Jonsson und Ulrike Meinhof sind seit Jahrzehnten tot. Doch ihre Lebensgeschichten bewegen uns bis heute, nicht zuletzt wegen ihres dramatischen Ablebens. Matthias Bormuth hat diese vier Schicksale in seinem Buch »Die Verunglückten« miteinander verknüpft. Dazu kommen wir später. Zuvor soll es um den ungarischen Schriftsteller Szilard Borbély gehen. 2013 gelang dem 1964 in Ostungarn geborenen Borbély der internationale Durchbruch mit seinem Roman »Die Mittellosen«. In diesem Buch beschrieb er auf schonungslose Weise das Dorf seiner Kindheit als Ort der Angst und der Missgunst, der Grausamkeit und der Gewalt. Strukturen der Gewalt sind aber auch Borbellys Gedichtbänden eingeschrieben, zum Beispiel dem Lyrikband »Langer Tag fernab« oder dem jetzt ins Deutsche übertragenen Band »Berlin Hamlet«. Dies ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Raubmords an seinen Eltern im Jahre 2000 zu sehen. Er selbst nahm sich 2014 das Leben. Marie-Louise Knott stellt den Gedichtband »Berlin Hamlet« von Szilard Borbély vor.
Welch verstörende Schönheit, denkt man beim Lesen der Werke von Szilard Borbély. Der autobiografische Roman »Die Mittellosen«, auf Deutsch 2015 erschienen, zeichnete das beklemmende Porträt einer Familie auf dem Dorf im Nordosten Ungarns aus der Sicht eines 11-jährigen Jungen. Eine von Armut, Ausgrenzung, Niedertracht und Erbarmungslosigkeit geprägte Welt, in karger Prosa und mit unerhörtem Scharfblick grandios erzählt. Durch die sehnsüchtigen Augen des Kindes hindurch erlebt man eine grausame Welt. Etwa eine, in der Erwachsene sich ausdenken, es sei hilfreich, neben schlafenden Kindern Katzen zu erschlagen, um den Kleinen die Träume auszutreiben. Die Mittellosen ist einer der großen Romane unserer Zeit. In dem Gedichtband »Berlin Hamlet« nun sorgen die enorme sprachliche Intensität und Unerschrockenheit, mit denen der Autor die Phantasmen von Gegenwart und Vergangenheit befragt, für eine ähnliche, doch gänzlich andere Verstörung. Szilard Borbély, selbst auch ein Übersetzer aus dem Deutschen, darunter so verschiedene Autoren wie Franz Kafka und Monika Rink, galt als einer der großen, jüngeren, ungarischen Stimmen. Seine Gedichtbände wurden vielfach ausgezeichnet und in zahlreiche Sprachen übersetzt. Diese Lyrik hat Epoche gemacht, so urteilte Peter Nadasch. 2014 nahm sich Borbély das Leben, und so bleiben wir fortan ohne die Werke, die er noch hätte schreiben können. Längst ist er kein Geheimtipp mehr, und so lesen wir umso begieriger das, was da ist. Um inmitten der Schrecken der Zeit die menschliche Fähigkeit zur Sprache zu verteidigen, suchte Borbély im Schreiben nach neuen Ausdrucksformen. Er wäscht die Sprache aus, ja, er entfärbt sie sich in dem Versuch, Terror, Schmerz, Wahn und Angst in Schach zu halten. Seine Sprache ist frei von schmückendem Beiwerk, ganz auf das Vorhandene und auf das Vorhandensein des Nichtvorhandenen, konzentriert, ja kondensiert. In seinem Prosatext »Kafkas Sohn« hatte Borbély erzählt, wie er als Jugendlicher Kafkas Prozess las. Wie kaum einer wusste Kafka, so las man bei Borbély um die verheerenden Folgen von traurigen Erfahrungen und fortwährenden Befürchtungen. Wie konnte es trotz alledem gelingen, als Mensch unter Menschen zu leben? Von solchen Fragen ist auch Borbellys Werk tief geprägt.
Grau wird die Haut und faltig und bei Berührung steif wie Tuch. Und etwas fehlt. Doch findest du nicht, das eine Wort zu flüstern ihm ins Ohr?
Das eine Wort also, welches, so Kafka, die Welt ins reine, wahre, unveränderliche heben kann. Der jetzt bei Suhrkamp erschienene Gedichtband »Berlin Hamlet« besteht aus zwei Teilen. Im ersten, titelgebenden Teil des Buches, flaniert ein lyrisches Ich durch Berlin und lässt sich dabei in entschwundene Zeiten treiben, in eine Vergangenheit, die, wie es bei Walter Benjamin hieß, umso bannender sein kann, als sie nicht die eigene, private Vergangenheit ist. »Berlin Hamlet« ist eine poetische Collage. Eingestreut in Aufzeichnungen mit Titeln wie Westkreuz, Wannsee, Invalidenstraße oder Hermannplatz finden sich Gedichte mit der Überschrift Briefe, darin Zitate aus Kafkas Briefen an Felice, wo es heißt:
Sobald der Krieg zu Ende ist, heiraten wir und ich ziehe nach Berlin.
Daneben finden sich im Buch unter der Überschrift Allegorien, Assoziationen unter anderem zur berühmten Hamlet-Inszenierung aus dem Berlin des Jahres 1936, in der Gustav Gründgens damals auf der Kippe zur nationalsozialistischen Ungunst, wie es heißt, großartig brillierte. Dazwischen stößt der Autor in Kreuzberg auf eine längst verblichene Wandparole. Sei ein Realist, fordere das Unmögliche, steht dort. Ein poetisches Relikt des Pariser Mai 1968. Baubets Gedichte befragen unsere Existenz und denken das Leben vom Fehlen her, vom Fehlen des erlösenden Wortes, von der Ahnung, dass da noch etwas anderes ist, sein muss, als das, was ist.
Was ist es, das in uns nicht Körper ist?
Fragt eine Zeile und fängt ganz nebenbei das Paradox unserer Moderne ein. Gibt es tatsächlich nur Materie? Man kann das Menschsein schließlich nicht auf den Körper reduzieren, auf das Körperliche auf der Welt sein. Aber wie kommt man diesem Ich, das nicht Körper ist, auf eine Spur? Welchen Schutzraum kann man in der Sprache schaffen, um diesen Fragen etwas näher zu kommen? Manchmal stammelt Baubet:
Von der Angst müsste ich noch erzählen. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn nichts mehr wäre? Nicht mehr all das, was ich jetzt mache, tun müssen. Die Dinge, die ich nicht tun kann. Auf einmal würde es enden. Ich möchte, dass es endet. Wenn ich abreiste, dann vielleicht.
Die Suche nach einer Sprache ist die Suche nach einem Ort, von dem aus sich reden ließe. Offensichtlich kann die Angst auch durch Ortswechsel nicht beendet werden, denn im Berliner Tiergarten sind die Bäume von den gleichen schwarzen Vögeln übersät wie dort, wo er herkommt. Der Himmel ist eine graue, reglose Zwischendecke. Ein Dahinter kommt nicht in Sicht.
Eine offene Kiste ist Gottes Sein, voller Spielzeug. Zuweilen sitzen Kinder um sie herum, wühlen in ihr. Jedes Spielzeug ist ein Rätsel. Gott sitzt unter ihnen und beobachtet sie. Er ist selbst ein Kind, das in ihr wühlt. Wenn er etwas findet, freut er sich darüber. Er wendet es in seinen kleinen Händen hin und her. Dann wirft er es zurück.
Eine gespenstische Szene, leicht erzählt. Alle Kinder sind wie Gott und Gott ist wie sie. Er spielt. So taucht plötzlich hinter der Todesgewissheit die Möglichkeit auf, dass das Leben etwas im Sinn haben könnte. Rhythmus und Klang unterstützen dies.
Das Ich verbrennt nicht im Krematorium,
heißt es einmal. Und tatsächlich sind seine Gedichte durchwoben von Vergangenem, das nicht vergeht. Der zweite Teil des Surkamp-Bandes, überschrieben Leichenprunk, den Baubet seinen Eltern widmete, ist ein Trauerbrevier. Es besteht aus drei Sequenzen, einer zur Karwoche, einer zu Amor und Psyche und zuletzt einer mit dem Titel Chassidische Sequenzen. Baubet war Dozent für alte ungarische Literatur in Debrecen. In Leichenprunk greift er offensichtlich auf verloren geglaubte Traditionen zurück, nicht zuletzt auf barocke und mittelalterliche Formen und Bilder. Holocaust und Vanitas Gedanken durchwirken auch das Gedicht »Stern des Tränenmeers«. Hier die ersten zwei Strophen.
Hirten kommen durch die Nacht, mit gesenktem Kopfe wach, hungrig im Waggon für Vieh, Jesus unter ihnen. Sterne auf jeder Stirne dort, Sterne auf jeder Brust, Sterne oben am Himmelszelt, an der Gesetze Ort.
Baubets Schreiben ist aus Hadern gemacht. Es rückt die Wörter und Rhythmen aus ihren gewohnten Zusammenhängen und macht sie so wieder erlebbar. Die Übersetzerin Heike Fläming hat diese Textur grandios ins Deutsche übertragen. Im Anhang des Bandes findet sich, streng in der Form eines Protokolls notiert, die Geschichte des Überfalls auf seine Eltern. Weihnachten 2000 wurden sie in ihrer Wohnung in einem Dorf Ostungarns überfallen und ausgeraubt. Die Einbrecher ermordeten seine Mutter. Sein Vater, gezeichnet von dem brutalen Überfall, starb 6 Jahre später nach Aufenthalten in der Psychiatrie. Baubet beschreibt den späteren Gerichtsprozess und empört sich über das öffentliche Desinteresse an der brutalen Mordtat. Daneben notiert er Erinnerungen an seine Mutter, Ilona. Erinnerungen aus der Zeit, als sie so jung war wie er jetzt und er noch ganz klein. Dazwischen beschreibt er den Körper der Toten. immer wieder der Körper. Es war, als sollte die Scham ihn überleben, heißt es einmal bei Kafka. Die Scham nämlich, dass dies die Weltordnung sei. Bombays Texte stellen sich der Scham, leise, subversiv und epochemachend in der ungarischen Dichtung.
Marie-Luise Knorr zu Berlin Hamlet, dem 2003 in Ungarn erschienenen Gedichtband von Szilard Bombay, der nun ins Deutsche übertragen wurde von Heike Fleming. Erschienen ist das Buch zum Preis von 24 Euro bei Suhrkamp. Es hat 208 Seiten. Was haben die Schriftsteller Jean Amery, Ingeborg Bachmann, Uwe Jonsson und die Journalistin und RAF-Mitbegründerin Ulrike Meinhof gemeinsam? Eine Parallele in ihrer Biografie wie in ihrem Schreiben sei die Erfahrung des Zivilisationsbruchs durch den Holocaust, so sagte Matthias Bormuth in einem Interview, sowie das tragische Ende, das alle vier dieser prägenden Intellektuellen und Autoren der Nachkriegszeit erlitten. In ihnen habe sich Kollektive mit privater Unglücksgeschichte verknüpft. Der Medizinethiker, der seit einigen Jahren an der Universität Oldenburg vergleichende Ideengeschichte lehrt, hat sie in seinem Buch Die Verunglückten zusammengeführt. Und Walter von Rossum sagt, was dabei herausgekommen ist.
Im Oktober 1978 starb der Schriftsteller Jean Amery in einem Salzburger Hotel an einer Überdosis Schlaftabletten. In gewisser Weise hatte Amery den Freitod in seinem Buch Hand an sich legen angekündigt. 5 Jahre zuvor, im Mai 1973, fand man die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann tot in ihrem Bett. Vermutlich war sie mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen. Freunde und Vertraute vermuteten eher, Bachmann habe den Preis für ihr exzessives Leben bezahlt. Ähnlich liegt der Fall bei dem Schriftsteller Uwe Jonsson, der im Februar 1984 in seinem Haus in England starb und erst knapp 3 Wochen später aufgefunden wurde. Vermutlich starb er beim Versuch, eine dritte Flasche Wein zu entkorken, an einem Herzinfarkt. Jonsson hatte sich buchstäblich zu Tode gesoffen. Die Mitbegründerin der RAF, Ulrike Meinhof, fand man im Mai 1976 erhängt in ihrer Zelle im Hochsicherheitstrakt des Gefängnisses von Stuttgart-Stammheim. Bis heute kursiert der Verdacht, dass es gar kein Selbstmord gewesen sein konnte. 4 Zeitgenossen, die in der Chronologie der Bundesrepublik eine bedeutende Rolle spielen und alle ein gewaltsames Ende finden. Das ist für Matthias Bormuth die Klammer, die Amery, Bachmann, Jonsson und Meinhof verbindet, die Verunglückten.
Die Persönlichkeitsprofile geben in allen Fällen suizidale Züge zu erkennen, die erlauben, von säkularisierten Passionsgeschichten zu sprechen. Was jenseits aller Details sichtbar werden kann, sind jeweils eigentümliche Strukturen, in denen das eigene und allgemeine Unglück erlebt wird.
1975 erfuhr Uwe Jonsson, dass seine Frau Elisabeth seit über einem Jahrzehnt ein Verhältnis mit einem tschechischen Musikwissenschaftler hatte. Damit nicht genug. Jonsson behauptete obendrein, jener tschechische Geliebte sei Mitarbeiter der Staatssicherheit gewesen und seine Frau mithin Informantin in dessen Diensten. Das erwies sich später als paranoide Fantasie einer geschundenen Seele. Jonsson hatte diese Untreue als Verrat und schmerzhaften Bruch in seinem Leben erlebt. In 2 Texten verarbeitete er die Erfahrung literarisch. Zunächst erklärte er im Rahmen seiner Frankfurter Poetikvorlesungen 1979, dass er wegen dieser Ehekrise an einer Schreibblockade leide. 1981 erschien dann die Kurzgeschichte »Skizze eines Verunglückten«, eine Erzählung, die autobiografische Momente aufnimmt und auch vom eigenen Liebesverrat erzählt, aber in zentralen Punkten auch über seine eigene Lebensgeschichte hinausgeht. Die sonderbare Rede von Verunglückten entstammt also einer literarischen Fiktion, die Matthias Bormuth kurzerhand zum Leitmotiv seiner Studie macht. Sie soll den Zusammenhang zwischen Amery, Meinhof, Bachmann und Jonsson stiften. Allerdings scheint es ausgesprochen zweifelhaft, ob Uwe Jonsson sich selbst als Verunglückten verstanden hat und ob diese Zuschreibung überhaupt sinnvoll ist. Und auch auf Jean Amery lässt sich dieser Begriff kaum anwenden. Amery litt an den Traumatisierungen seiner Jahre im KZ, auch am eigenen Überleben und war zudem in den letzten Jahren seines Lebens physisch erheblich angeschlagen. Sein Leben war schwer. Mary hat viel daraus gemacht. Er wurde zu einem hochangesehenen Publizisten, der die Selbstwahrnehmung der Bundesrepublik mitprägte. Am Ende fehlte wohl einfach die Kraft zum Weiterleben. Und darf man Ulrike Meinhof deshalb als Verunglückte betrachten, weil diese luzide und hochsensible Frau in der politischen Gewalt eine Lösung gesucht hat? Bei Lichte betrachtet ist Bormuths Leitmotiv fast schon eine Unverschämtheit, eine dümmliche Trivialisierung hochdramatischer Lebensläufe von Menschen, denen offenbar das vermeintliche Glück, im hohen Alter sanft zu entschlafen, versagt blieb. Über die vier Helden seines Buches sind schon Dutzende von Büchern und Hunderte von Essays geschrieben worden. Bormuth fügt dem nichts Neues hinzu, im Gegenteil, er verschüttet die Komplexität der Lebensgeschichten zu trostlosen Krankenakten in einer oft komplett verschwurbelten Sprache, mit Beweisdrang, aber ohne tieferen Gedankengang. Bleibt die Frage, was soll diese müßige Begriffsübung auf Kosten dieser schwierigen Toten? Wollte dieser Kulturwissenschaftler seine Zunft mit neuen Interpretationsmustern beglücken? Doch man spürt ein gewisses normatives Engagement des Verfassers beim Errichten dieser Leuchttürme des Unglücks. Neben den Verunglückten durchgeistert das Buch eine Art Gegenheld, der große Unverunglückte Hans Magnus Enzensberger. Nach seiner fundamentalistischen Episode als Revolutionär Ende der 60er Jahre habe er zu einer Haltung ironischer Distanz gefunden, einem heiteren Darüberschweben.
In allen Fällen fehlt der befreiende Ausgang ins Leben, den Hans Magnus Enzensberger bis heute virtuos beherrscht. Er verteidigt die Lebenskünstler, die mit Leichtigkeit und Wendigkeit begnadet sind. Sind Anpassung, glückliche Zufälle, Kompromisse und mehrdeutige Entscheidungen von vorgestern? Kann man nichts von ihnen lernen? Enzensberger ist eine solche glückliche Natur.
Und wie zur Belohnung erschien Bormuths Abhandlung pünktlich zu Enzensbergers 90. Geburtstag. Zum Dank dafür, dass er seit Jahren Drucksachen veröffentlicht, die kaum einen ernsthaft interessieren, wurde er anlässlich seines runden Jahrestages als literarischer Tausendsassa gefeiert. Man mag es als Problem oder Leistung sehen. Seit Ausbruch seines postmodernen Grinsens hat Enzensberger eben nur weise geschwebt. Sieht man mal von seinem missionarischen Rückfall ab, als er uns 1990 im Spiegel zum Kreuzzug gegen Saddam Hussein bekehren wollte. Genaueres verrät uns Matthias Bormuth allerdings nicht über seine Liebe zu seinem heimlichen Helden. Alles eine Sache der Dialektik. Enzensbergers Glück macht Jean Améry, Ingeborg Bachmann, Ulrike Meinhof und Uwe Jonsson zu Verunglückten und umgekehrt. Doch der heitere Konformismus eines Enzensbergers wird uns nicht von der Sünde des Leidens und den Kreuzgängen des Lebens erlösen.
Also nicht so geglückt, meint unser Rezensent Walter von Rossum zum Buch Die Verunglückten Bachmann, Jonsson, Meinhof, Améry von Matthias Bormuth. Erschienen ist es im Bärenberg Verlag, 248 Seiten, 25 Euro. Soweit von uns. Schauen wir noch auf das Abendprogramm. Empfehlen möchte ich Ihnen das Hörspiel Der Chinese am Fenster von Rohr Wolf aus dem Jahre 1971. Der Schriftsteller ist am vergangenen Montag gestorben. Wir hatten im Büchermarkt an ihn und sein umfangreiches Werk erinnert. Und die Hörspielredaktion hat nun heute aus diesem Grund ihr Programm geändert. Das Stück gilt als Klassiker der experimentellen Hörspielkunst. Hier verschmelzen auf artifizielle Weise triviale und imaginäre Kriminal- und Science-Fiction-Geschichten miteinander. Bindeglied ist dabei eine Figur, die sich ständig verändert, eben dieser Chinese am Fenster. Heute Abend also ab 20.10 Uhr. Gleich nach den Nachrichten übernimmt mein Kollege Lennart Pyritz von Forschung Aktuell das Mikrofon. Dann können Sie zu Beginn ein Gespräch hören über die Coronavirus-Epidemie und die logistischen und finanziellen Herausforderungen, vor denen jetzt die Weltgesundheitsorganisation steht. Und hier an dieser Stelle verabschiedet sich jetzt von Ihnen Angela Gutzeit.